Guten Morgen. Am Dienstag war von Open Doors wieder so ein Newsletter-Heftchen in der Post. Ich möchte euch daraus was vorlesen. Mergesa, Name geändert, wuchs in einer muslimischen Familie in einem Land am Horn von Afrika auf. Zur Information, das Horn von Afrika ist ein kleines Gebiet von mehreren Ländern an der Westküste von Afrika. Das hat so eine Form von einem Horn, deswegen heißt das so. Als er sich entschied, Jesus nachzufolgen, verstießen ihn Familie und Verwandtschaft. Sein Bruder versuchte, ihn zu erstechen. Auch andere Menschen aus seinem Umfeld wollten ihn töten. Er fand Hilfe bei anderen Christen in der Gegend und erhielt Unterstützung durch Open Doors. Mergesa lebt heute in einer nicht ganz so gefährlichen Region, weshalb wir sein Gesicht hier zeigen können. So sieht er aus. In manchen Regionen des Horns von Afrika können sich Christen, wenn überhaupt, nur unter höchster Geheimhaltung treffen. Aus Sicherheitsgründen können wir in diesem Heft ihre Namen nicht nennen und ihre Gesichter nicht zeigen. Doch wir können ihre Geschichten erzählen, die stellvertretend für viele Menschen stehen, die trotz großer Gefahren Jesus nachfolgen und die unsichtbare geheime Kirche am Horn von Afrika bilden. Ich denke mal, dass die meisten hier schon mal davon gehört haben, dass Christen in vielen Ländern dieser Welt verfolgt werden und wie wir Missionsgebiete auch schon gehört haben. Ja, dass sie immer in Angst um ihr Leben, haben müssen. Die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, ist beispielhaft für viele andere Personen in solchen Ländern, wie die sie in ihrem Leben leiden müssen. Und was für Gefahren sie leben, nur weil sie ja an den einzig wahren Gott glauben. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte heute nicht darüber reden, welche Probleme Christen in anderen Ländern durch ihren Glauben haben, sondern ich möchte über uns reden heute. Ich möchte, ja, um genau zu sein, um die Christen in den westlichen Ländern, die nicht unter dieser Verfolgung, unter dieser Art von Verfolgung zu leiden haben. Denn auch bei uns gibt es natürlich Probleme und Schwierigkeiten, die durch unseren Glauben kommen, Gefahren für unseren Glauben, wie ja, Stefan im Missionsgebet auch schon angedeutet hat. In Deutschland müssen wir nicht damit rechnen, dass wir in ein Gefängnis oder Arbeitslager kommen, dass wir ja mit dem Tod bedroht werden, wenn wir zum Gottesdienst gehen oder beten. Angehörige trachten in der Regel nicht nach unserem Leben und ja, wir müssen nicht im Untergrund leben. Diese Probleme haben wir nicht, wofür wir Gott dankbar sein sollten. Ja, und aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch bei uns Leid und Schwierigkeiten und Probleme, die durch unseren Glauben an Jesus Christus kommen. Unser Feind, der Teufel, ist schließlich überall aktiv, wie wir zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 8 lesen können. Wo steht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen, welche Probleme und Gefahren für unseren Glauben bei uns vor der Tür stehen oder sogar von innen herauskommen können. Ich denke mal, jeder hier kennt Personen, die nicht an Gott glauben. Zum einen begegnen wir vielen Menschen zum Beispiel auf der Arbeit. Ich persönlich weiß zum Beispiel von keinem direkten Arbeitskollegen, dass er an Gott glaubt. Aber auch bei den Jüngeren gibt es das, wenn sie in der Schule, wo sie viele Klassenkameraden haben, die ungläubig sind. Ja, und da können die Schwierigkeiten schon anfangen in der Schule. Besonders in der Jugendzeit ist es heutzutage mehr oder weniger normal, auf Partys zu gehen, ja, und Alkohol zu trinken. Aber wenn da jetzt jemand sagt, nein, ich mach da nicht mit, wird er von seinen Klassenkameraden mal mindestens blöd angeguckt. Wenn man dann noch dazu sagt, weil ich an Gott glaube, dann ist man bei seinen Klassenkameraden direkt unten durch. Vor allem für Jugendliche ist das schwer, weil das schnell in Ausgrenzung münden kann. Und wenn sich dann ein Christ in der Schule auch noch anders verhält, weil er bei einigen unsinnig mitmacht, da wird das schnell verstärkt. Und in so einer Situation kann man dann sagen, dass es ja praktisch menschlich ist, wenn man sich seinen Klassenkameraden anpasst. Menschlich trifft es hier auf den Punkt, denn menschlich bedeutet in diesem Kontext nichts anderes als sündig. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das sagt uns Gott selbst in 1. Mose 8, Vers 21. Seitdem das Böse mit dem Sündenfall den Menschen befallen hat, denkt der Mensch in erster Linie an sich selbst. Ich denke, das können wahrscheinlich alle hier bestätigen. Deswegen ist es menschlich, wenn sich ein Jugendlicher dann doch für die Party und gegen das Richtige entscheidet. Das gibt es natürlich nicht nur bei Jugendlichen. Im Erwachsenenalter kann sich das genauso durchziehen. Auf der Arbeit bei seinen Arbeitskollegen hat man dann allerdings eher weniger das Problem, dass man ausgegrenzt wird, weil Erwachsene sind in der Regel erwachsener als Jugendliche. Aber wenn man einen Kollegen hat, der entschieden gegen Jesus ist, dann kann sich das doch im Zwischenmenschlichen durchaus bemerkbar machen. Allerdings kann ich da nicht aus Erfahrung reden, dem Herrn sei Dank, weil meine direkten Arbeitskollegen alle kein Problem damit haben, dass ich glaube. Oder wir haben einfach noch keine kritischen Themen besprochen, wo das irgendwie einen Ausschlag geben würde. Bemerkbar wird das dann trotzdem dann, wenn sich die Kollegen wieder einen Wettbewerb draus machen, wer auf dem letzten Schützenfest ja am meisten getrunken hat, am besoffensten war. Man selbst dann als langweilig bezeichnet wird, weil man gar nicht erst auf Schützenfeste geht. Ja, und besonders schwierig wird dieses Zwischenmenschliche, wenn man jemanden in der eigenen Familie hat, der vom Glauben nichts wissen will. Wenn der eigene Ehepartner einen verbieten will, zum Gottesdienst zu gehen. Oder bei Kindern sogar die Eltern vielleicht. Und besonders, wenn jemand jung im Glauben ist, wird das schwierig. Weil ja, Jesus macht das deutlich in dem Gleichnis mit dem Sämann, der Samen aussät, wo die Samen in verschiedene Bereiche fallen. Einige dieser Samen, die sind in dem Gleichnis zwischen die Dornen gefallen, wo sie zwar erst aufgehen, aber dann von den Dornen erstickt werden. Und so kann es auch jungen Christen leicht passieren, wenn der Druck von Freunden und Familien zu groß ist, dass ihr Glaube praktisch erstickt wird dadurch vom Bösen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir besonders für junge Christen beten und sie unterstützen, damit ihr Glaube eben nicht erstickt wird, damit sie im Glauben praktisch aufgehen. Und wenn man sich die letzten Jahre mal so anschaut, sieht man, dass diese Situation nicht wirklich besser wird. Also im Gegenteil, es wird eher schlimmer. Die Menschen werden zwar im Allgemeinen immer liberaler, also ist toleranter gegenüber anderen Meinungen, aber am Ende auch immer nur so weit, wie keiner etwas gegen ihre eigene Meinung sagt. Denn dann sind die Menschen plötzlich doch wieder intolerant. Und besonders, wenn man dann mit der Bibel argumentiert, dann halten einen die Leute direkt für verrückt. Ich habe das selbst mal erlebt in einer Diskussion, in der es um Homosexualität geht, wo ich dann gesagt habe, dass ich das verurteile, einfach weil die Bibel das als falsch und Sünde darstellt. Ganz einfach. Es gab zwar auch andere Leute in dieser Diskussion, die sich dagegen ausgesprochen haben, aber nicht mit der Bibel argumentiert haben. Und trotzdem war ich, weil ich mit der Bibel argumentiert habe, dann der Einzige, der verurteilt wurde am Ende. Die anderen hatten ihre ganz legitime Meinung, aber ich war der Böse, weil ich natürlich keine eigene Meinung habe. Ja, das ist nur ein Beispiel, was aber gut zeigt, wie die Menschheit heute ist und wie stark der Teufel gegen Gott arbeitet. Jesus sagt selbst, dass uns die Welt hassen wird. Zum Beispiel in Johannes 17, Vers 14, wo er zu seinem Vater für die Jünger betet. Johannes 17, 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Und momentan sehen wir genau das. Je liberaler die Menschen werden, desto mehr hassen sie uns Christen, wenn wir auf der Wahrheit der Bibel beharren. Aber dann dürfen wir Gott danken. Wir dürfen ihn loben, denn wenn wir von Menschen wegen unseres Glaubens gehasst werden, haben wir definitiv was richtig gemacht. Und ein Gegenbeispiel dazu stehen heute leider Teile der evangelischen und katholischen Kirche dar. Denn während in der offiziellen Kirchenlehre, wie in dem katholischen Katechismus, zwar noch viele biblische Wahrheiten drinstehen, wird heutzutage doch immer häufiger nur noch das gelehrt oder die Lehre so angepasst, dass es den Leuten gefällt, die Kirche eben nicht mehr gehasst wird. In einem persönlichen Gespräch mit einem katholischen Pfarrer habe ich genau das erlebt, habe ich genau das feststellen können. Aber dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Diese Gefahr für unseren Glauben, dieser Hass, also der Hass von Ungläubigen gegen uns Gläubige, gegen uns Christen, ist natürlich nicht nur in Deutschland so. In den anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden, ist das schließlich der ausschlaggebende Punkt für die Verfolgung. Deswegen möchte ich jetzt noch auf eine andere Gefahr eingehen, die es zwar natürlich auch in anderen Ländern geben kann, in denen es Verfolgung gibt, aber vor allem bei uns in den westlichen Ländern eine Rolle spielt, besonders hier relevant ist. Und zwar meine ich, dass es hier uns so gut geht. Klar, es ist natürlich ein Geschenk Gottes, dass es uns so gut geht hier. Also die meisten Menschen finden problemlos eine Arbeitsstelle. Und selbst wer keine Arbeitsstelle hat, wird vom Staat unterstützt. In nahezu jedem Ort gibt es Supermärkte. Allein in Gächer, wo ich herkomme, gibt es mindestens 6 Supermärkte, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder in meinem Heimatort Dillenburg, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es, glaube ich, 6 Metzgereien, 7 Bäckereien, 3 Supermärkte und. Und das sind keine Ausnahmen. In Deutschland ist das eher die Regel, dass wir viel zu viele Supermärkte und alles haben. Wenn ich abends vor meinem vollen Kühlschrank stehe und nicht weiß, was ich essen soll, weil ich einfach zu viel Auswahl habe, dann bin ich in 2 Minuten im Lidl und kann mich trotzdem nicht entscheiden, welche von den vielen Pizzasorten ich nehme. Ja, was brauche ich mehr? Ich habe genug Geld auf dem Konto, meistens. Einen vollen Kühlschrank, nette Nachbarn und Freunde. Was brauche ich mehr? Ich habe doch alles, was brauche ich sonst noch? Ich denke mal, ich habe deutlich gemacht, wo der Haken bei der Sache ist. Den Menschen in unserem Land geht es so gut, dass sie meint, sie bräuchten nichts mehr, sie hätten alles. Wozu brauche ich Gott, wenn ich auch schon alles habe? Das ist der Trugschluss, den uns der Teufel versucht, immer wieder aufzuzwingen. Den Menschen geht es so gut, dass sie nur im Hier und Jetzt leben. Die Menschen wollen nur, dass es ihnen gut geht und sie machen können, was sie wollen. Aber das Leben ist mehr, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Also, aber darüber wird gar nicht mehr nachgedacht heute. Das vergessen die Leute einfach oder ignorieren es. Ich will natürlich nichts gegen den Wohlstand allgemein sagen, weil es eben ein unglaubliches Geschenk Gottes sein kann, wie ich eben schon gesagt habe, wofür wir dankbar sein dürfen. Aber ebenso kann dieser Wohlstand auch eine List des Teufels sein. Vor allem bei Ungläubigen, damit diese meinen, sie bräuchten nichts mehr, sie bräuchten keinen Gott. Aber selbst wir als Christen, auch wir stehen jeden Tag in der Gefahr, wenn uns so gut geht, das als einfach so gegeben zu sehen und meinen, wir hätten das irgendwie selbst geschafft oder verdient. Denn dann fangen wir an, Gott Richtung Tür zu schieben. Und wenn wir weiter in diesem Denken bleiben, dann steht Gott irgendwann vor der Tür. Und deswegen müssen wir jeden Tag aufs Neue wieder aufpassen und im Gebet um Gnade bitten und es jeden Tag aufs Neue bewusst werden, dass es reine Gnade Gottes ist, wenn es uns so gut geht. Ja, aber diese Sache mit dem Wohlstand, die kann auch sehr schnell wieder vorbei sein. Ich könnte von heute auf morgen meinen Job verlieren. Ich könnte morgen auf die Arbeit kommen, mein Vorgesetzter kommt zu mir, hier Veit, brauchst morgen nicht wiederkommen. Und dann ist es vorbei mit dem genug Geld auf dem Konto, mit dem vollen Kühlschrank. Auch wenn ich dann Unterstützung vom Staat bekomme, ist das im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe, alles andere als Wohlstand. Und der Mensch wäre nicht Mensch, wenn so eine Situation nicht auch wieder zu Schwierigkeiten im Glauben führen könnten. Ich möchte aber als Beispiel einmal Hiob anführen. Hiob ging es richtig gut. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte eine großartige Familie, er hatte viel Besitz, ein großes Haus, er hatte viele Ländereien, Felder, Vieh, Mägde, alles. Alles, was er brauchte. Und vor allem hatte er natürlich auch Gott gehabt. Aber innerhalb von wenigen Tagen hat er praktisch alles verloren. Von seinem Besitz bis zu seiner Gesundheit war einfach alles weg. Er hatte nur noch sein Leben, mehr nicht. Am Ende war es sogar so schlimm, dass er den Tag seiner eigenen Geburt verflucht hat. Und seine eigene Frau hat ihm schon fast befohlen, dass er Gott endlich loslassen soll. Denn welcher Gott würde sowas zulassen? Welcher Gott lässt seine Kinder so leiden? Wie kann das funktionieren? Wie kann das zusammenpassen? Und diese Leiden, es müssen nicht unbedingt physische Leiden sein, wie bei Hiob. Das ist, wenn man etwas oder jemanden verloren hat, wenn man schwer krank ist. Das können natürlich auch psychische Leiden sein. Vor allem heutzutage gibt es immer mehr Menschen, die psychisch krank sind. Besonders Depression und Burnout sind heute leider sehr weit verbreitet. Und dann beschweren sich die Menschen oft, dass es gar keinen Gott geben könne, der sowas zulässt. Das ist schon irgendwie paradox. Denn wenn es den Menschen gut geht, sagt er, ich brauche keinen Gott. Aber wenn es den Menschen schlecht geht, sagt er, ich will keinen Gott. Daran sieht man einfach, welchen Einfluss die Sünde auf den Menschen hat, auf uns. Die Sünde findet irgendwie immer einen Weg, immer eine Möglichkeit, wie wir doch keinen Gott bräuchten. Entweder ich will keinen Gott oder ich brauche keinen Gott oder ich habe gerade so viel zu tun für einen Gott. Oder was weiß ich, irgendeine Möglichkeit findet der Mensch immer. Deswegen dürfen wir nie vergessen, dass Gott für alles und jeden einen Plan hat. Ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass sämtliches Leid, das einem bekehrten Christen widerfährt, einen tieferen Sinn hat und am Ende immer zu Gutem führt. Auch wenn wir das in dem Moment nicht verstehen. Hiob ist uns da ein sehr großes Vorbild. Denn in Hiob 2 sagt er, nachdem er am tiefsten Punkt angekommen war, in der Mitte von Vers 10, das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Ja, jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, ja, Veit, von der Kanzel aus kannst du das so einfach sagen. Aber wer wirklich leidet, dem fällt das nicht unbedingt gleich auf Gott zu schauen. Und ich sage euch von der Kanzel, das stimmt. Es ist wahr, dass es nicht unbedingt leicht ist. Also in der Realität ist, also von der Kanzel ist es leicht, das zu sagen, aber in der Realität ist das vielleicht schwierig. Es ist schwierig, daran zu glauben, dass dieses Leid irgendeinen Sinn hat. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich war selbst einmal an einem Punkt, wo es mir so schlecht ging, dass ich mich gefragt habe, welcher Gott lässt solches Leid zu? Wie kann das sein? Ich war zwar auch damals schon davon überzeugt, dass jedes Leid irgendwie einen Sinn hat, aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Aber jetzt, 2 Jahre später, kann ich aus vollster und größter Überzeugung sagen, dass es definitiv einen Sinn hatte. Und dass jedes Leid eines bekehrten Christen einen höheren Sinn hat und letztendlich zur Erbauung dient. Und ich stimme Hiob voll zu, wenn er in Kapitel 1, Vers 21 sagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Ja, noch die restliche Geschichte von Hiob, die bestätigt das. Auch wenn Hiob gedrängt wurde, Gott aufzugeben, hielt er doch an ihm fest. Und ich denke, dass die wenigsten heutzutage hier in Deutschland so leiden wie Hiob damals. Und er hat trotzdem festgehalten am Glauben, trotzdem an Gott festgehalten. Ja, und am Ende des Buches Hiob lesen wir, dass Gott ihn so überreich gesegnet hat, dass er alles, was er verloren hat, hinterher 7-fach zurückbekommen hat. Er hatte 7-mal so viel Besitz, 7-mal so viele Häuser, 7-mal so viele Vieh. Alles 7-fach. Ein anderes Beispiel lesen wir in der Apostelgeschichte, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und auf ihre Verurteilung warten, aber nicht verzweifelt sind, sondern Gott loben und preisen und ihn anbeten und singen. Ja, ich habe gerade schon gesagt, dass das Leid eines bekehrten Christen immer einen Sinn hat. Und natürlich kann auch das Leid eines Nichtchristen einen Sinn und Zweck haben. Denn oft genug hat Gott ja schon Leid benutzt, damit jemand zum Glauben findet, damit jemand Gott erkennt am Ende. Da gibt es so viele Beispiele. Wahrscheinlich kennt jeder, hat jeder schon mal von irgendjemandem gehört, der durch irgendein Leid zu Gott gefunden hat. Ja, aber vieles Leid in dieser Welt ist halt dann auch trotzdem einfach nur der Sünde zuzuschreiben. Dem freien Willen des Menschen, der sich gegen Gott und für das Böse entschieden hat. Als Christen dürfen wir uns dadurch nicht einschüchtern lassen, denn wir sind schließlich nicht von dieser Welt, wie Jesus in Johannes 17, in den Versen 14 bis 16 gleich 2-mal sagt. Ja, wie schon gesagt, hat das Leid eines Christen irgendwie immer einen Sinn und sei es nur, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird. Aber eben aufgrund der Sünde in uns sehen wir das nicht unbedingt in dem Moment oder wollen es gar nicht sehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir für unsere Mitmenschen beten. Wenn wir sehen, dass es jemandem schlecht geht, dann haben wir die göttliche Pflicht, für ihn zu beten. Wenn du dich fragst, wie du Nächstenliebe ganz praktisch jeden Tag leben kannst, dann bete einfach für deine Mitmenschen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum das Ganze? Warum macht es Gott nicht einfach an ihn zu glauben? Ich gehe mal stark davon aus, dass es deutlich mehr Christen gäbe, wenn Glaube einfach wäre. Aber Gott geht es nicht darum, einfach möglichst viele Menschen ihm nachfolgen. Klar, Gott will natürlich, dass alles am liebsten, dass jeder Mensch zu ihm kommt und an ihn glaubt. Aber Gott will halt wahre Nachfolger, die ihm mit ihrem ganzen Leben und mit ganzer Überzeugung nachfolgen. Deutlich wird das, wenn wir das Markus-Evangelium aufschlagen. Im Kapitel 3, in den Versen 7 bis 12, lesen wir, dass Jesus eine enorm große Volksmenge nachgefolgt ist. Da haben wir jetzt auch am Mittwoch in der Bibelstunde drüber geredet. Und dass diese Menschen ihn sogar bedrängten und sich auf ihn stürzten, damit sie geheilt würden von ihm. Und später in Markus 11, in den Versen 1 bis 11, lesen wir, dass ihm diese Volksmenge zujubelte und ihn pries und Hosanna rief. Und dann noch ein paar Kapitel später in Markus 15 lesen wir in den Versen 6 bis 15 schließlich, dass das Volk ihm den Tod am Kreuz wünschte. Das ist keine wahre Nachfolge. Die Menschen haben damals einfach geguckt, was die anderen machen, und haben einfach mitgemacht. Aber Gott will niemanden, der einfach mitmacht. Er will keine Mitläufer, sondern Gott will Nachfolger. An der Uni sagt man, dass die ersten beiden Semester, also das erste Jahr am schwierigsten sind, damit direkt die rausfliegen, die es nicht ernst meinen. Ob das jetzt wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wird es den Studenten nicht so leicht gemacht. Und so macht es auch Gott uns Menschen nicht so leicht. Schließlich will er Nachfolger und nicht einfach nur Mitläufer. Aber das soll jetzt keine schlechte Nachricht sein. Denn nichtsdestotrotz hilft Gott jedem Menschen im Glauben, der ihn darum bittet. Gott möchte jedem Menschen helfen, den wahren Glauben zu finden und stark im Glauben zu werden. Er will uns helfen, vom Mitläufer zum Nachfolger zu werden. Man muss nur im Gebet darum bitten. Und wir, die schon länger im Glauben stehen, stehen in der Pflicht, für diese Christen zu beten und sie zu unterstützen. Aber natürlich gibt der Teufel dich nicht auf. Er sagt sich nicht, wenn Gott sowieso denn alles gibt, wenn die sie darum bitten, dann gebe ich auf. Das macht er natürlich nicht. Er kennt viele andere Mittel noch, die unseren Glauben herausfordern. Ein Mittel können wir in Kolosser 2, Vers 8 erkennen. Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus gemäß. Paulus redet hier davon, dass es Menschen gibt, die uns versuchen, mit menschlichen und falschen Lehren zu sich zu ziehen. Dass das nicht zu unterschätzen ist, sieht man daran, dass das überall in der Bibel, von vorne bis hinten, immer ein Thema ist. Im Alten Testament fing das damit an, dass die Israeliten oft genug ihren wahren Gott gegen irgendwelche falschen Götzen austauschten. Und im Neuen Testament ist das nicht weniger wichtig. Wir lesen an so vielen Stellen, wo Jesus und die Apostel die Gemeinde ermahnt haben, dass wir uns vor ihr Lehren in Acht nehmen sollen. Zum Beispiel meint das auch Lehren, die mit dem Christentum nichts zu tun haben. Also zum Beispiel irgendwelche ganz anderen Religionen und Weltanschauungen, wie zum Beispiel Buddhismus oder die Scientology-Bewegung, die heute so modern ist. Allerdings ist es bei solchen Christen, also bei solchen Lehren, noch relativ leicht, sich als Christ davon zu distanzieren, weil es halt mit dem Christentum nichts mehr zu tun hat am Ende. Aber gefährlich ist es trotzdem für die Menschen, die noch keine Christen sind oder Christen, die jung im Glauben stehen. Denn diese teilweise modernen Lehren gäbe es schließlich nicht, wenn sie nicht irgendwie überzeugend wären. Der Teufel weiß halt schon ganz genau, womit er die Menschen zu sich ziehen kann. Er hat schließlich schon tausende Jahre an Erfahrung da drin. Aber meiner Meinung nach gibt es in diesem Zusammenhang mit den falschen Lehren, mit Irrlehren, noch eine viel gefährlichere Sache. Und zwar falsche Lehre im Namen unseres Herrn. Schon seit es die Gemeinde gibt, gibt es auch Menschen, die falsche Lehren verbreiten, aber mit dem Wort Gottes argumentieren. Wir lesen das zum Beispiel im zweiten Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, wo er die Geschwister direkt vor Irrlehren warnt. Aber auch heute ist es nicht weniger aktuell. Ein Beispiel, das vermutlich die meisten kennen, ist die Gruppe der Zeugen Jehovas, die zwar im Grunde auf der Bibel aufbauen, aber in den Details unvertretbare Irrlehren vertreten. Aber auch selbst vor der Kirche macht das nicht halt. Sowohl in der evangelischen als auch katholischen Kirche gibt es, neben den vielen Wahrheiten, die ja da sind, doch auch grobe Verstöße gegen die biblische Wahrheit. Natürlich stehen auch die freien Gemeinden, selbst unsere Gemeinde, in der Gefahr vor Irrlehre. Es muss ja auch noch nicht mal die ganze Gemeinde sein, sondern das kann schon bei einzelnen Mitgliedern anfangen. Und häufig ist das auch gar nicht mal offensichtlich, weil oft viele Sachen ja stimmen, weil nur die Details da nicht passen. Und solche Halbwahrheiten sind ziemlich gefährlich, wenn man schnell darauf hereinfallen kann, weil es in Teilen ja sogar der Bibel entspricht und wahr ist. Ich kann mich da an einen christlichen Gottesdienst erinnern, wo ich mal zufällig die letzten paar Minuten mitbekommen habe. Das ist jetzt bestimmt schon 8 bis 9 Jahre her. Dieser Gottesdienst war zwar nicht auf Deutsch, sondern in irgendeiner anderen Sprache, ich glaube Türkisch oder Arabisch oder sowas Ähnliches. Aber der Prediger vorne hat einen Satz sehr deutlich und impulsiv auf Deutsch gesagt. Eine halbe Wahrheit ist die größte Lüge. Ich weiß nicht warum, aber dieser eine Satz ist mir im Gedächtnis hängen geblieben. Die letzten Jahre hat er mich immer wieder beschäftigt. Ich habe ihn nie wirklich verstanden, bis ich diese Predigt hier vorbereitet habe. Denn die eine wahre Hälfte dieser Sache zieht die Menschen an und es ist ja auch schließlich wahr, kann man ja niemandem was vorwerfen. Aber dann kommt die Lüge. Und im Fall der Bibel kann diese Lüge einen sogar ins Verderben stürzen. Also als Beispiel möchte ich wieder die Zeugen Jehovas nehmen. Denn große Teile von deren Lehre sind durchaus vollkommen korrekt und wahr. Ich lese ab und zu einen Artikel auf deren Webseite, weil die zu vielen Themen einfach sehr gute Zusammenfassungen haben. Aber wenn man aufmerksam liest, dann merkt man plötzlich, wie ein bestimmter Punkt überhaupt nicht passen kann, wie das mit der Bibel nicht vereinbar ist. Die grundlegendste Irrlehre der Zeugen Jehovas zum Beispiel ist, dass bei denen Jesus nicht der Sohn Gottes ist und nicht Gott ist. Obwohl die Bibel ja eindeutig sagt, dass Jesus Christus Sohn Gottes und Gott selbst ist, Stichwort Dreieinigkeit. Die Zeugen Jehovas stimmen so weit zu, dass sie sagen, dass Jesus aus dem Himmel gekommen ist, dass Jesus auf der Erde Wunder getan hat, am Kreuz gestorben ist, wieder in den Himmel aufgestiegen ist. Aber sie verleugnen, dass Jesus Gott ist. Und sie begründen das ja noch dazu auch noch mit der Bibel. Allerdings haben die Zeugen Jehovas auch ihre eigene Übersetzung, die Neue Weltübersetzung, in der bestimmte Details falsch übersetzt sind, was dann weitreichende Folgen haben kann. Und genau das ist das, was ich mit gefährlichen Halbwahrheiten meine. Das meiste stimmt, aber ein wichtiger Teil, und in diesem Fall sogar heilsnotwendiger Teil, ist falsch. Diese Halbwahrheiten und andere Irrlehren, die kommen häufig aus eigener Unkenntnis. Man weiß es vielleicht einfach nicht besser, kennt irgendwelche Bibelstellen nicht oder andere haben es einem falsch erzählt. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel sind fest davon überzeugt, dass sie die Wahrheit reden, dass sie die Wahrheit predigen. Genauso wie die katholische Kirche davon überzeugt ist, dass Heiligenverehrung und Anbetung vollkommen in Ordnung ist. Oder die evangelische oder einige evangelische Landeskirchen meinen, dass die Homo-Ehe kein Problem darstellt. Diese Menschen sind davon überzeugt, dass das wahr ist. So wie sie denken. Und die Gottesdienstbesucher, die das dann hören von einem Prediger, die gehen natürlich davon aus, dass der Prediger auf der Kanzel schon das Richtige sagt, weil er hat sich schließlich mit der Bibel auseinandergesetzt. Und aus diesem Grund dürfen wir diese Leute natürlich auch nicht blind verurteilen. Natürlich auch aus Nächstenliebe wegen nicht. Unsere Aufgabe ist es dann, die Wahrheit zu verbreiten. Die Menschen darauf hinzuweisen, wo sie falsch liegen. Ihnen zu erklären, was wirklich die Wahrheit ist. Und dazu müssen wir auch für diese Menschen beten, dass sie die Wahrheit erkennen. Dass Gott ihnen die Augen öffnet. Und vor allem ganz wichtig, dass diese Menschen die Wahrheit auch sehen wollen. Denn jemand, der die Wahrheit nicht sehen will, der wird sie auch nicht sehen, wenn sie direkt vor seiner Nase steht. Und dieses falsche Wissen muss nicht unbedingt von innen herauskommen, sondern kann auch außerhalb der Kirchen und Gemeinden kommen. Denn es gibt heutzutage so viele Bücher und Internetseiten, die versuchen, die Bibel als unsinnig darzustellen. Es werden Bibelstellen aus dem Kontext gerissen und mit einem Halbwissen oder gar keinem Wissen über die christliche Wahrheit vermischt, sodass am Ende irgendwas dabei rauskommt, was nichts mehr mit der christlichen Lehre zu tun hat. So gibt es Leute, das habe ich selbst gelesen, die meinen, dass man mit der Bibel heutzutage sogar Völkermorde rechtfertigen könnte. Was natürlich absoluter Unsinn ist. Klar, sowas ist im Alten Testament passiert, aber das heißt nicht, dass wir heute sowas damit rechtfertigen könnten. Das ist, aber mit so Sachen werden dann wir Christen, die fundamental an der Bibel festhalten, dann als Unmenschen bezeichnet. Mir tut sowas dann im Herzen weh, wenn ich das lese. Nicht, weil mein Glaube runtergemacht wird, das natürlich auch, aber vor allem, weil diese Menschen, die das schreiben, so verirrt sind in ihrer Meinung über die Bibel und über die Christen. Und wenn man jetzt weniger krasse Beispiele nimmt, dann merkt man das als Christ vielleicht nicht, dass das Unsinn ist. Dann wieder das Stichwort Halbwahrheiten. Dann kann es leicht passieren, dass man dann sowas sich merkt und in sich übernimmt und glaubt, dass es wahr ist. Und so entstehen dann natürlich dann wieder Irrlehren, wenn man davon weitererzählt. Eigentlich kann zum Beispiel ich als Christ jetzt, der viel über die biblischen Lehren weiß und viele Zusammenhänge kennt, vieles als falsch erkennen. So wie auch viele andere Christen natürlich, die viel Erfahrung mit der Bibel haben. Vielleicht wahrscheinlich auch viel mehr Erfahrung haben als ich. Es gibt halt auch viele Christen, die kein so großes Bibelwissen haben, weil sie vielleicht noch nicht so lange im Glauben stehen. Aber natürlich stehen auch alle anderen Christen, auch ich selbst, in dieser Gefahr, diese falschen Dinge nicht zu erkennen. Denn manche Sachen sind offensichtlicher, manche Sachen sind fein versteckt, die falsch sind, die man nicht direkt erkennt. Und wenn man dann sowas liest, kann man sowas schnell ernst nehmen. Und wenn es dann so krasse Sachen sind, wie das Beispiel, was ich eben genannt habe, dann kann man sich schnell fragen, vor allem wenn man nicht so viel Erfahrung mit der Bibel hat, an was für einen schlechten und grausamen Gott man da glaubt. da am Ende vielleicht sogar den Glauben aufgibt, wenn man meint, das kann ja nicht sein, an sowas darf man nicht glauben. Ja, besonders als junger Christ steht man in dieser Gefahr, wenn man halt noch nicht so viel weiß. Und deswegen mein Appell an alle jungen Christen hier und natürlich auch an alle anderen Christen oder auch generell an alle anderen Menschen. Wenn ihr etwas in der Bibel lest oder über die Bibel lest oder euch jemand was über die Bibel erzählt, was euch komisch vorkommt oder ihr nicht versteht, dann fragt einfach jemanden aus der Gemeinde, der mehr Erfahrung hat. Fragt ihn einfach und dass er das aufklären kann. Und ja, lasst uns auch füreinander beten, dass wir trotz diesen Anfeindungen von außen nicht verzweifeln, dass wir trotz diesen Angriffen nicht den Glauben aufgeben. Ja, es gibt viele Gefahren für unseren Glauben in dieser Welt. Ich habe heute ein paar davon genannt. Es gibt natürlich auch noch viele andere Gefahren. Der Teufel wird niemals aufgeben, gegen Gott zu arbeiten, bis am Ende der Zeit schließlich von Gott in die Hölle verbannt wird. Aber lasst uns in dem Allen nicht aufgeben. Denn Gott gibt uns die Kraft und Hilfe, die wir brauchen, um gegen anzukommen. Wir müssen ihn nur darum im Gebet bitten. Und besonders wichtig ist es, dass wir das auch nicht alleine tun, sondern zusammen. Denn zusammen in Gemeinschaft sind wir im Glauben und im Gebet stärker, als wir es uns vielleicht vorstellen können. Amen.